Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.
Sonderzug, Fanmarsch, gemeinsame Choreos und Pyro-Shows, Wahnsinn. Die blau-weiße Fanfreundschaft mit dem KSC wurde eindrucksvoll gefeiert, oder Jungs? Ne, ihr wart begeistert.
Teilt, würde ich sagen.
Oh, siehste, guck mal. Also mit einem Unentschieden wurde auf jeden Fall diese Fanfreundschaft unnötigerweise auf dem Platz demonstriert. Da haben wir uns dann doch schon ein bisschen mehr ausgerechnet. So, nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast, 82. Episode. Ich grüße Khalid.
Hallo.
Hallo Fah.
Moin.
Hallo Flo.
Guten Abend.
Alle drei im Stadion gewesen. Ich schön entspannt zu Hause auf der Couch. Ja, ich konnte nicht. St. Martin hat gerufen. Ja, also das hat nicht ganz geklappt alles. Aber zum Spiel war ich dann rechtzeitig natürlich vorm TV. Und das war ja auch wirklich ein Spektakel im Olympiastadion gegen Karlsruhe. Wollen wir natürlich reden in der kommenden halben Stunde. Es geht unter anderem auch um einen teuren Herthaner, den wir eigentlich im Sommer loswerden konnten. Jetzt aber zurück wollen. Spannend. Zoff zwischen Ex-Aufsichtsrat Brüggemann und Kai Bernstein hat so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt. Da können wir auch nochmal drauf eingehen. Über das Lazarett, vor allem in der Abwehr, können wir ein bisschen reden. Und natürlich nächstes Spiel in einer Woche, Freitag. Nach der Länderspielpause in Hannover. So, Jungs, ich lehne mich jetzt zurück, weil, also was bei Sky gezeigt wurde von vor allem der Choreo und dieser ganzen Stimmung, das, glaube ich, kam nicht annähernd daran, was da passiert ist.
Ja, also atmosphärisch war das natürlich eine runde Sache, würde ich mal sagen. Wir hatten knapp 60.000, das Besondere war auch so ein bisschen, dass die Auswärtsfans, die Karlsruhe, halt nicht im Auswärtsfanblock waren wie sonst, sondern auf der Gegengerade Richtung Marathontor hatten die dort einen Block. Dementsprechend hast du halt auch viele Karlsruhe auf der Gegentribüne gehabt, also da, wo wir saßen, da war das auch relativ gemischt, würde ich sagen. Natürlich mehr Herthaner, aber auch schon viele Karlsruhe und ja, Flutlicht, das war... Vor dem Spiel gab es eine Choreo, gut, Choreo. Man hatte überall Fähnchen verteilt und das ergab dann ein wunderschönes blau-weißes Bild über das ganze Rundherum. Pyros gab es während des Spiels. Ich weiß auch gar nicht, woher die KSC-Fans diese ganzen Pyros hatten. Also die hatten ja tonnenweise dabei. Also gefühlt irgendwie alle fünf Minuten brannte bei denen der Block. Auch einmal kurzzeitig vorne an der Ostkurve, ich weiß nicht, das hat man im Fernsehen bestimmt auch gesehen, wurde von den Hertha-Fans Pyros gezündet. Das war, glaube ich, ja, für ein Heimspiel schon außergewöhnlich. Normalerweise machen die Hertha-Fans oder grundsätzlich die Fans das immer nur bei Auswärtsspielen, aber diesmal, ja, der gute liebe Freund ist gekommen, da hat man dann auch mal zu Hause was angezündet. Also grundsätzlich war das schon von der Atmosphäre her toll. Und dann gab es natürlich auch die ein oder anderen Wechselgesänge, die haben, glaube ich, nicht allen bei uns in der Runde gefallen. Ich fand das eigentlich, ja, beim Stand von 1-1, 2-1 für uns war das, glaube ich, fand ich das noch alles ganz witzig. Aber ja, je weiter das Spiel halt auch ging und umso mehr nervte es dann halt auch, aber gar nicht mal wegen der Atmosphäre oder wegen den Gesängen, sondern ich glaube, das lag dann auch mehr am Spiel. Also grundsätzlich von der Stimmung hat man schon gemerkt, es war jetzt mehr als ein normales Heimspiel. Für einen Samstagabend war es von der Atmosphäre her super.
Ja, mega. Also Topspiel zu Recht, aber du warst nicht von allem begeistert, oder wie?
Nee, aber Khalid hat schon angedeutet, insbesondere halt vom Spielverlauf nicht. Da können jetzt die Fans nichts für, aber das spielt dann natürlich so ein bisschen zusammen, wenn du so ein bisschen schlechte Laune hast, weil dir das, was auf dem Feld gezeigt wird, nicht gefällt. Und du dann neben dir irgendwelche KSC-Fans sitzen hast, die da voll abgehen und da den größten Spaß haben, weil ihre Mannschaft das auch wirklich ordentlich gemacht hat. Einmal zu Beginn des Spiels, die ersten 25 Minuten, dann auch am Ende des Spiels in den entscheidenden Phasen. Da muss ich zugeben, da war ich ein bisschen genervt. Und als ich in der Halbzeitpause am Kiosk stand, um mir noch ein Bierchen zu holen, da hatte ich dann auch so einen Hertha-Fan vor mir, da stand es ja 2-1 für Hertha, war also eigentlich alles in Ordnung. Und dann kam man so ins Gespräch und der meinte dann auch so, ja, aber so ein 2-2 und so wäre doch jetzt auch voll gut und dann können doch die Fans danach alle schön zusammen feiern und es wäre doch eigentlich das beste Ergebnis. Und da dachte ich so, nee, warte mal, Moment. Also wir haben hier immer noch zweite Bundesliga. Wir haben auch ein Ziel vor Augen und Fanfreundschaft hin oder her. Wir müssen es jetzt auch nicht übertreiben. Wir müssen keine Punkte verschenken. Also das war mir dann einfach ein bisschen zu viel, auch so von dieser super positiven Atmosphäre drumherum. Da hat mir dann so ein bisschen die Ernsthaftigkeit gefehlt. Und das hat man auf dem Platz leider auch gesehen. Da werden wir bestimmt gleich auch nochmal zu kommen, was es da so zu kritisieren gibt oder gab. Und deswegen bin ich nicht ganz so positiv, wie man es eigentlich hätte sein können.
Ja, kann ich nachvollziehen. Flo, das Echo auch überall online und die Zeitung, die dann ja darüber geschrieben haben, war so ein bisschen, KSC hat sich einen Punkt erkämpft.
Ja, das stimmt schon. Bei uns wird Kampf ja groß geschrieben, zumindest vom Gegner. Und somit sind die Gegner relativ erfolgreich mit Kampf. Wir haben es ja gegen Rostock auch schon gesehen. Die haben sehr, sehr verbissen und immer an der Grenze des Erlaubten gespielt. Der KSC hat es mit besserem Fußball gemacht und hat das letztlich dann auch verdient erreicht. Und hat unsere Fehler erneut aufgedeckt, wie wir sie halt immer so gerne zeigen. Dieser eindimensionale Fußball über die Flügel mit der individuellen Überlegenheit von Rehse und Winkler, der konnte teilweise wieder ausgespielt werden. Dadurch haben wir auch den Ausgleich gemacht, aber dann sind eben so eine Anfälligkeiten zu sehen, wie zum Beispiel nach dem Eckball das 1:0 schon in der 10. Minute. Ich habe mir das im Nachgang nochmal ziemlich genau angeguckt. Das war eine einstudierte Geschichte. Kempf hat gepennt, Stindl läuft ein, nimmt den Ball gut an und spielt ihn in die Mitte. Und Kempf dreht sich noch um und fragt sich, warum da keiner den Stindl zumacht, wobei er das hätte machen müssen. Also typisch indisponiert, wie Kempf das gerne macht. Und das sind die klassischen Fehler, die wir nicht ablegen. Ja, mit diesem eindimensionalen Offensivfußball meine ich schlicht und ergreifend, dass wir oftmals keine Mittel haben durch die Mitte. Das haben wir oft genug gesagt. Und dann sagen wir uns einfach, okay, dann geben wir eben dem Rehse den Ball. Und wenn der ihn nicht haben will, kriegt dann halt der Winkler auf der anderen Seite. Der rennt sich oft fest, der Rehse setzt sich oft durch, aber eben zu wenig. Es ist uns zwar geglückt, aber es reicht einfach nicht. Es ist zu einfach und deswegen zu ausrechenbar. Das hat mir alles nicht so ganz gefallen. Ich habe mich in der Summe ein bisschen bestätigt gesehen aus meinem Genörgel die letzten Wochen, ja, weil es geht genauso weiter. Und der KSC hat es verstanden. Der KSC hat mit Kampf und auch fußballerischem Geschick und Können das Ganze eben so gestaltet, dass er am Ende einen verdienten Punkt mitgenommen hat. Und wir dürfen nicht vergessen, so toll so eine Hacke-Vorbereitung von Tabakovic ist, der Niederlechner, erstens ist es dann doch irgendwo ein Zufallsprodukt, dass hinter ihm der Ball so runterkommt, dass er mit der Hacke so reinspielen kann. Und der Niederlechner, der hat halt einen guten Moment gehabt und das war dieses Kopfballtor. Ansonsten war der das ganze Spiel über nicht zu sehen. Und Khalid wird mich bestätigen, wenn ich sage, der hätte eigentlich nicht auf den Platz gehört.
Ja, definitiv. Also ich hätte den schon in der Halbzeit trotz Tor ausgewechselt, weil, na klar, das Tor, ja, das macht ein Stürmer dann halt aus 2 Metern ins leere Tor köpfen. Aber am Offensivspiel, so leid es mir tut, da ist wirklich alles vorbeigegangen. Also ich verstehe den Ansatz von Paul Dardai. Ich meine, wir kennen alle den Paul Dardai-Fußball. Da geht es halt wirklich darum, kompakt zu stehen, erstmal defensiv sozusagen die Räume zuzumachen. Und da ist halt ein Niederlechner durch seine Laufstärke und auch durch seine Zweikampfpräsenz prädestiniert. Aber nach vorne, da gab es so viele Situationen. Es waren Riesenlöcher in der Zentrale, wie Flo ja auch schon angedeutet hat, was wir ja auch schon die letzten Wochen predigen. Die Doppel-Sechs, von der Doppel-Sechs an bis zu den Stürmern, da gab es ein Riesenvakuum, gerade wenn wir den Ball hatten. Wenn dann der Niederlechner mal entgegenkam, dann hat er den Ball halt einfach prallen lassen. Es gab Situationen, hätte er sich umgedreht, dann hätte er freie Wiese vor sich gehabt und dann hätte man was initiieren können. Aber er hat den Ball halt prallen lassen, dann wieder nach vorne gegangen. Und das ist einfach zu wenig, wie Flora schon richtig sagt. Das ist eindimensional, es ist leicht ausrechenbar, es ist keine Weiterentwicklung. Und es fängt halt für mich dann auch bei der Aufstellung an. Haben wir ja auch schon oftmals jetzt thematisiert, dass aus unserer Sicht das so nicht funktioniert. Aber ich glaube, der Dardai, der sieht das auch, aber der lässt das halt einfach. Ja, der nimmt das in Kauf, weil er sagt, okay, dann sind wir hinten sicherer. Was wir dann aber auch nicht sind, weil dann halt die individuellen Fehler dazu kommen. Und das ist halt in der Summe mega ärgerlich, wenn man sich so ein Spiel anguckt. Man muss halt auch fairerweise sagen, beim Stand von 2-1, hätten wir in der zweiten Halbzeit dreimal den Sack zumachen müssen. Also wir hatten einen Pfostenschuss noch von Rehse, noch zwei Riesenmöglichkeiten. Das muss eigentlich das 3-1 sein und dann ist die Messe auch gelesen. Aber gut, geht halt nicht rein. Und ich habe dann auch noch nach links, ich weiß gar nicht, wer da saß, mein Kollege, glaube ich, und noch ein anderer, wenn sich das mal nicht rächt und prompt nach einer Minute hat sich das dann halt gerecht. Und es war dann halt auch irgendwo verdient, weil wir es nicht geschafft haben, zu Hause nach einer 2-1-Führung aus der zweiten Halbzeit wieder einmal rauszukommen und endlich mal auch Dominanz auszustrahlen und wirklich den Sack zuzumachen, sondern wir eiern da wieder rum. Ne? Und das war, ach, es ärgert mich immer noch, also wirklich, ärgert.
Ja, zu Recht. Am Ende hätten wir ja fast noch verloren, das darf man nicht vergessen. Also diese eine Situation, wo Leistner kühlen Kopf bewahrt hat und dann doch noch vor Stindl, also zwischen Stindl und das Tor kam, als Stindl quasi schon fast hätte abschließen können. Das war eine richtig gefährliche Situation nochmal, in der er nicht zum Abschluss kam. Das sind einfach so Dinge, du sprichst es ja richtig an, die Dominanz, die will ich einfach sehen. Warum muss man dem Gegner immer den Ball überlassen, wenn man führt? Das verstehe ich nicht. Dazu sind wir einfach zu schlecht und zu unsicher aktuell. Ja, da musst du einfach mal den Ball versuchen, in den eigenen Reihen zu halten, mal ein bisschen querspielen, nicht gerade vorm eigenen Strafraum, aber im Mittelfeld. Da fehlen uns die Anspielstation, da fehlt uns der Mut. Und dann vielleicht einfach mal die Offensive so ein bisschen kontrollieren, indem man sagt, okay, wir halten den Ball in den eigenen Reihen, wir lassen ihn ein bisschen laufen und suchen dann den freien Mann. Nein, da muss immer sofort hoch und weit nach vorne geschlagen werden oder ein riskanter Ball in die Mitte gespielt werden, der dann eben durch diese Abpraller von zum Beispiel Niederlechner beim Gegner landet. Das sind alles so eine Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen. Und das muss trainiert werden. Da brauchst du nicht unbedingt einen zentralen Mittelfeldspieler wie Stefan Effenberg oder so. Ja, die sind nicht nötig. Wir können alle Fußball spielen. Wir wissen, wie das geht. Und das können auch diese Leute. Ja, und deswegen kann ich das einfach nicht verstehen. Wir haben zigmal gesehen, dass wir saßen ja genau auf der Mittellinie sozusagen. Wir haben zigmal gesehen, wie ständig der auf links laufende Rehse gesucht wurde. Und auf der anderen Seite haben sie gewunken, weil sie den Ball nicht bekommen haben. Ja, wir haben das von oben gesehen, die haben das nicht mitgekriegt. Das muss ein Dardai sehen und muss es denen vermitteln. Wenn er das nicht macht, dann macht er viel falsch. Und da sehe ich einfach die Weiterentwicklung nicht.
Ja, das Wort der Stunde ist ja, glaube ich, wirklich zu ausrechenbar. Das war auch Teil der Analyse von Fabian Rehse. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der hat ja richtig mal ausgepackt und sich Luft gemacht. Ja? Also mehr Spieler müssen für Gefahr sorgen, mehr müssen variabler sein. Ne? Und vor allem jeder muss Bock haben, Spiele um jeden Preis zu gewinnen. Halt auch solche, wo es vielleicht mal nicht so läuft. Eine Ansage gemacht, kommt eigentlich mal zur rechten Zeit. Fahr, ich war ja nicht dabei, aber vielleicht habt ihr das ja richtig mitbekommen, dieser Ausgleich zum Schluss, der ja auch noch so Ping-Pong-mäßig abgefälscht war, doppelt. Wahnsinn, ne? Dieser Schuss von Jensen oder von, ne, wartet, glaube ich, und dann Kempf und Leistner Ping-Pong und dann ins Tor. Wie sinnbildlich war denn eigentlich genau dieser Gegentreffer dann dafür noch?
Ja, man hat so ein bisschen auch gespürt, ne, dass das in die Richtung wieder läuft, weil man dem KSC dann auch in den letzten 20 Minuten dann auch wieder das Zepter überlassen hat und die mehr Angriffe fahren konnten, als wir es selber konnten im eigenen Stadion, ja, wo ich mich dann immer frage, da saß ich wirklich da und dachte, das kann nicht sein, was sehe ich da jetzt? Und Khalid hat es ja auch schon gesagt und auch ein Mitstreiter, der mit war, liebe Grüße hier an der Stelle an den lieben Christoph, der zu mir 5-mal gesagt hat oder 6-mal, der saß neben mir, na, wenn sich das jetzt mal nicht rächt, ja, und genau so ist es dann auch gekommen. Auf der einen Seite haben wir mega Pech gehabt, weil wir diese großkarätigen Chancen nicht verwerten konnten und das, was wir an Pech in der Offensive hatten, hatte dann der KSC an Glück, ja, mit diesem Ping-Pong-Tor, was du jetzt da angesprochen hast. Beide Tore waren ja dann so ein bisschen glücklich, weil auch das 1-0 war ja eigentlich ein Eigentor von Sefuig, als der Ball da von Stindl scharf reingespielt wurde und er versucht hatte, das zu retten. Gut, kann passieren, aber es waren beides glückliche Tore und ja, dieses Ping-Pong-Ding dann noch obendrauf, ja, es war so ein bisschen wieder so dieser Effekt, so, ja, musste ja jetzt so kommen, ne? Wir haben es alle irgendwie sehenden Auges heraufbeschworen, dass das jetzt passiert und dann ist es auch passiert. Also gibt's nicht viel mehr zuzusagen. Ich bin auch noch ein bisschen deprimiert. Ist für mich ungewöhnlich, dass ich noch so viele Tage in Anführungsstrichen danach noch daran zu knabbern habe und mich darüber ärgere.
Ja, aber das darf ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass der KSC nicht nur diese paar Szenen hatte, sondern der hatte ja auch noch ein paar andere Abschlüsse, bei denen Ernst ordentlich gefordert wurde.
Ja,
das darf man nicht vergessen.
Das stimmt. Und auch noch eine Sache, bevor ich es vergesse, sorry Flo.
Alles gut.
Sinnbildlich ist auch die Zweikampfquote. Ja, da kam zwischendurch mal eine Statistik über die Stadionleinwand gehuscht. 58-42% zugunsten des KSC, besser geführte Zweikämpfe. Wo ich mir denke, so, nee Leute, sorry, das ist too much. Also 58-42 finde ich, ist nicht akzeptabel für ein Heimspiel und für das, was wir eigentlich vorhaben. Das ist vielleicht auch das, ich habe das Rehse-Interview nicht gehört, aber ich weiß das sehr zu schätzen, dass er da klare Worte scheinbar gefunden hat. Und das geht ja auch in die Richtung. Ja, du musst dann die Zweikämpfe auch ein bisschen aggressiver annehmen, entsprechend auch gewinnen und dadurch irgendwie versuchen, eine Torgefahr zu generieren. Und das hat gegen den KSC auch nicht gut funktioniert.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, ne, unsere Tore waren auch so ein bisschen glücklich, ne? Dieses
ja,
Hacke vorbereitet. Die sahen beide toll aus und das erste war auch sensationell herausgespielt, aber aus 13 Metern ein Kopfball ins kurze Eck. Also ich weiß nicht, wie viele Torhüter den gehalten hätten. Da hatten wir also Glück, dass der Gersbeck beim KSC nicht mehr spielt, ja. Also war tatsächlich doch noch ein Faktor, Nick.
Ja, stark. Also auf jeden Fall ein Spektakel aus der zweiten Reihe vom Fernseher, mindestens genauso wie für euch. Leider etwas frustrierend, vor allem im Ergebnis, weil wir hinken einfach jetzt hinterher. Ne? Es ist so dieser Fehlstart, den man ja leider doch so nennen muss, auch wenn der absolut nachvollziehbar war zu Beginn der Saison, wo halt einfach noch alles nicht klar war, wohin die Reise ging, welche Spieler kommen, welche gehen, was die Mannschaft macht und wie viel Unruhe da noch war. Ne? Und das hängt jetzt echt wie Blei in den Beinen. Und jetzt hocken wir da immer noch mit irgendwie 17 Punkten nur. Ne? Also es ist natürlich nicht das, was wir wollen und was auch unser Anspruch ist. Ne?
Und wir haben noch Glück dabei. Ja, also wir haben 17 Punkte, aber wir sind auf Platz 12, sind aber nur 6 Punkte weg vom Dritten, weil die da oben halt auch ständig sich die Punkte gegenseitig nehmen. Ja, da haben wir auch an der Stelle dann einfach Glück, dass die oberen Tabellenränge jetzt noch nicht ferner liefen sind, sondern dass das alles ja grundsätzlich noch erreichbar ist. Aber du kannst es halt auch nicht immer von anderen Mannschaften abhängig machen. Du musst es aus eigener Kraft irgendwie packen und kannst nicht immer darauf hoffen, dass die anderen auch verkacken.
Ja, klar. Also wir müssen da Gas geben natürlich, ne?
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, wir haben zwar jetzt 4 Pflichtspiele in Folge nicht verloren, das will ich auch nochmal kurz als positiven Punkt anbringen, aber die letzten beiden Spiele waren halt gegen Mannschaften, die sind halt unten drin. Also der KSC war vor dem Spiel 16. Ich weiß nicht, was er jetzt ist, ist auch Latte.
Aber die waren 14. und jetzt sind sie 15.
Ja, okay, herzlichen Glückwunsch, aber es sind halt auch Rostock, eine Mannschaft, die ja unten drin ist, wo man halt dann auch einfach gewinnen sollte. Oder ich meine, ja, so ein Rostock-Ding auswärts kann da mal passieren, aber zu Hause sollte man dann halt gewinnen. Und es zeigt halt einfach, dass in den letzten 5-6 Wochen sozusagen ja diese Weiterentwicklung nicht wirklich da ist. Und das ist dann für mich auch keine Frage der Zweikampfquote oder des Ballbesitzes, sondern da muss dann vom Trainer oder vom Trainerteam muss da einfach auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, einmal personell und einmal auch spieltaktisch, um da auch andere Mittel als dieses Flügelspiel präsentieren zu können.
Mhm. Na gut, aber gerade personell, wenn wir darauf jetzt auch mal kurz eingehen wollen und Karlsruhe mal abhaken an dieser Stelle, es ist ja echt schon wieder Lazarett-Niveau bei uns. Ne? Also wer da alles fehlt, ja.
Klammer auf, ich habe das jetzt nicht so mitbekommen.
Also Matza, Palko, Benze, ja, also ja. Duciak und jetzt neu dazugekommen, habt ihr das ist auch gemerkt. Leistner muss seine Zerrung auskurieren. Ne? Also jetzt für diese ganzen Tests, die da anstehen, fällt er aus. Kempf ist umgeknickt, fällt auch aus. Rehse hat einen Pferdekuss an dieselbe Stelle nochmal gekriegt. Also auch alles so suboptimal, um sich einzuspielen, weil das ist ja auch das, was wir am ehesten brauchen irgendwie. Ne? Und es ist immer wieder neu durchgemischt mit anderen Formationen, ne? Anderen Personal. Und das ist natürlich auch ultra anstrengend für alle, ne? Auch für den Dardai. Aber, und jetzt kommen wir zum Aber, ich weiß gar nicht, habt ihr das mitbekommen? Ne? Suat Serdar ist wieder im Gespräch, dass der zurückgeholt werden soll.
Nein.
Ehrlich?
Ja, aus Ach, fuck. Verona. Ja, weil da gammelt er nur auf der Bank ab, ja. Und ist halt quasi jetzt aufgrund unserer Personaldecke ja doch wieder wohl wieder in den Fokus gerutscht. Ja.
Ist der verliehen? Ich weiß gar nicht mehr.
Ja, genau. Der ist so ausgeliehen mit Kaufoption 5 Millionen irgendwie.
Ja, okay. Na, das werden die ja nicht ziehen. Da kann er sich auch bei uns einspielen.
Naja, er kostet wohl 1,5 im Jahr. Und durch die zweite Runde DFB-Pokal ist dieses Gedankenspiel wieder aufgekommen.
Naja, aha. Okay. Dardai wollte ihn ja ganz gerne behalten, ne? Soweit ich mich erinnere.
Also ich finde es spontan gerade auch gut, weil ich meine, vom Potenzial her brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, dass das Suazerda jetzt kein schlechter ist. Wenn er Bock hat und 100% dahinter steht, dann ist es ein Element im zentralen Mittelfeld, was aktuell fehlt. Nämlich ein zweikampfstarker, auch dynamischer Achter, würde ich mal sagen, der aber auch Torgefahr ausstrahlen kann. Und von daher, ja, würde ich, wenn es jetzt bezahlbar ist und nicht wieder dazu führt, dass wir irgendwie in Lizenzprobleme bekommen und er wirklich Bock hat, dann wäre ich voll dafür.
Aber da legst du den Finger ja schon in die Wunde mit dem Bock haben und motiviert sein und positive Ausstrahlung und so weiter. Das habe ich ja bei ihm immer so ein bisschen bemängelt und vermisst.
Ja, ja, keine gut, er Frage. Er muss sich ja jetzt ins Rampenlicht spielen. Ne? Er hat versauert in Verona. Das heißt, er wird da mit Sicherheit nicht unter Vertrag genommen dauerhaft. Und entsprechend muss er ja wieder ein bisschen was zeigen. Ansonsten sitzt er bei uns auf der Bank. Und das bringt ihn nicht weiter und das bringt die Hertha nicht weiter. Also der Schachzug kann schon funktionieren. Es ist auf jeden Fall besser, als so wie es jetzt läuft für beide Seiten.
Ja, mal sehen, ob da wirklich irgendwie jetzt in der Zwischenzeit noch was irgendwie eingefädelt wird. Auf jeden Fall spannende Idee, ne? Also Verstärkung können wir bestimmt brauchen und vielleicht wäre das was. Vor allem, wenn der natürlich, der will ja auch spielen, ja? Und es ist ja jetzt, der kennt ja seine Kabine noch, der weiß, wo er aufs Klo muss und so. Also es ist ja alles auch Dinge, die dazu auch irgendwie damit reinspielen und sagt, ja, ich kenne mich doch da aus, komm, let's go, lass uns doch mal richtig was reißen, weil zuletzt habe ich es irgendwie nicht so ganz auf die Kette gekriegt.
Man darf ja auch nicht vergessen, er würde ja jetzt in ein anderes Gebilde kommen, als es noch vor einem oder anderthalb Jahren war.
Stimmt.
Also man kann ja über Dardai sagen, was man will, aber was er halt schafft, ist, Menschen zusammenzubringen und irgendwo ein Team zu formen. Und das ist ja schon in den letzten Wochen und Monaten passiert. Also wir können ja über die Hertha jetzt als Mannschaft sagen, was wir wollen, aber da steht ja schon ein Team auf dem Platz. Und ich denke mal auch, dass es intern so etwas wie ein Team mittlerweile dann doch schon darstellt, im Gegensatz zu den letzten ein, zwei Jahren. Und da kommt er halt dann nochmal in ein stabiles Gebilde rein, wo er dann mit seinen Fähigkeiten auf dem Platz definitiv weiterhelfen kann.
Ja, sehe ich genauso.
Plausibel.
Cool, also mal sehen, was da passiert. Gab noch weiteren Gossip die Woche, beziehungsweise die Woche auch davor, hat sich das alles schon entwickelt. Geht um den Zoff zwischen Bernstein und Brüggemann. Flo, vielleicht willst du da nochmal drauf eingehen. Das Ganze ging ja irgendwie so ein bisschen aus dieser Mitgliederversammlung heraus, wo er irgendwie zurücktrat und jetzt irgendwie am Nachtreten ist. Er packt irgendwie aus und dem Bernstein gefällt das nicht so ganz, ne?
Naja, das ist ja klar, was da passiert. Ne? Die Zeitung ruft an und sagt, ey, jetzt sag doch mal, was da los ist und was Sache war und gib mal richtig Gas und dafür kriegst du 1,50 Mark. Ja? Und dementsprechend lässt der Brüggemann sich entsprechend nicht lumpen und haut halt raus. Und was da so in der Vergangenheit passiert ist, das hat sich letztlich einfach nochmal wiederholt. Jeder geht nochmal ordentlich, ledert nochmal ordentlich über die Hertha ab, er jetzt im Speziellen über Bernstein und spricht ihm die totale Kompetenz ab, ja, und sagt, dass er keine Managementkompetenzen hat und dass er verschuldet hat, dass die 777 Partners die Bedingungen für den Einstieg regelrecht diktieren konnten. Da ging es um Zahlungsunfähigkeit, wo Bernstein noch gesagt habe, und das ist ja tatsächlich der Fall gewesen, er hätte, dass die zwei folgenden Saisons komplett durchfinanziert wären und so weiter und so fort. Den Durchblick, den hat er ihm abgesprochen und wer ein bisschen rechnen könne, der würde ganz schnell darauf kommen, dass man eben nicht die Hertha so weiter finanzieren kann. Ist alles nichts Neues, ja, habe ich alles schon mal irgendwo gelesen, ja, frech vor allem auch diese Aussage mit dem Posterboy der Kurve. Ja, das finde ich ganz schön dreist und das ist einfach eigentlich ein bisschen unwürdig und beschämend, vor allem für Brüggemann. Also ja, der, für mich stellt der sich total bloß wie so eine beleidigte Leberwurst, die irgendwie wahrscheinlich keine Huldigung erfahren hat, weil sie ja jahrzehntelang für uns die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. In solchen Momenten frage ich mich natürlich immer, also wenn ich so einen Artikel lese, alles klar, wo sind die positiven Ansätze? Was hast du gesagt, was den Verein weiterbringt? Was hast du gemacht? Weswegen wurde nicht auf dich gehört? Ja, sind da irgendwelche Ansätze, die uns weitergebracht hätten? Oder hast du die ganze Zeit geschwiegen und jetzt erzählst du allen, wie schlecht es eigentlich läuft? Mhm. Weil, um ehrlich zu sein, ich sehe da nichts Schlechtes. Die Mannschaft ist stabil, ist auf keinem schlechten Weg. Der Verein erholt sich gut. Wir wissen nie, was passiert, ob da irgendwann durch diese Abhängigkeit von diesen Investoren irgendwann das große Erwachen kommt. Aber zumindest aus Fansicht, aus ahnungsloser Fansicht, wahrscheinlich bin ich ahnungslos, habe ich ein gutes Gefühl. Es geht in die richtige Richtung und das werdet ihr doch sicherlich bestätigen.
Definitiv. Also diese Anschuldigung, die er geäußert hat, die hat er ja auch schon direkt nach der Mitgliederversammlung geäußert. Das ist jetzt, ja, welche Zeitung hat das veröffentlicht? Das ist kalter Kaffee mehr oder weniger. Das mit dem Posterboy, das bringt natürlich nochmal eine ganz andere Qualität rein. Ich muss auch echt aufpassen, dass ich nicht gleich das Mikrofon auffresse, weil das macht mich echt mega... mega sauer, dass ein Mensch, der wirklich jahrelang Dinge mitgetragen hat, die uns wirklich an den Abgrund getrieben haben und jetzt, wo jemand da ist, der halt das, was er versprochen hat, auch einhält, indem er halt sagt, ey, wir müssen jetzt mal alle unser Ego zurückstellen, zusammenarbeiten und dürfen nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen, dann sich hinzustellen und dann demjenigen die ganze Schuld zuzuschieben und die Kompetenzen abzusprechen. Man darf ja auch nicht vergessen, der Kai Bernstein, der ist ja gerade mal ein bisschen mehr als ein Jahr im Amt. Also das ist lächerlich, das ist Bildniveau, unterste Schublade und eigentlich keines weiteren Wortes würdig. Also unglaublich.
Kali, schweig jetzt. Vielen Dank. Ja. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, auf jeden Fall. Vielen Dank für diese Analyse. Ja. Ich kann ja nur aus der Sicht des Sky-Zuschauers noch sagen, Bernstein wurde in der Halbzeit darauf natürlich angesprochen. Ne? Gleichzeitig wurde gratuliert zu 500 Tagen im Amt und er musste dann trotzdem Stellung nehmen. Ja, wollte er natürlich sich da nicht so richtig auf diesen Fight einlassen, aber er meinte nur, dass der Herr Brüggemann genug Gelegenheiten hatte, öffentlich auf diversen Podien und diversen Versammlungen all das anzuprangern. Aber es gab nie den Moment, wo er das irgendwie getan hat. Und es jetzt im Nachhinein zu tun, das hat ihm natürlich gar nicht gefallen. Aber er hat es wirklich so moderat und verträglich wie möglich dann da irgendwie über die Bühne gebracht.
Ja, ganz kurz, er hatte die Möglichkeit auf der Mitgliederversammlung. Wo war er denn? Er hat vorher sozusagen zurückgezogen und hat sich rar gemacht. Also er hat ja noch nicht mal die Eier gehabt, sich in der Mitgliederversammlung dahinzustellen und das das einfach auch mal von Auge zu, also von Mitglied zu Aufsichtsratmitglied, das mal zu kommunizieren. Nein, ja, er hat das über die Medien gemacht und weg war er. Ja, also
genau.
Und Skandal.
Skandal, du sagst es. Mehr muss man dazu auch wirklich nicht sagen. Ganz unangenehm, was da passiert und völlig unnötig. Wieder mal zu einem Zeitpunkt. Hertha wieder Zirkus Deluxe, ja. Also es ist so unnötig, dass auch wieder mal so ein Nebenschauplatz da irgendwie aufgemacht wird. Absolut unwürdig, wie du das auch schon richtig gesagt hast. Lass uns da nicht, genau, kein weiteres Wort drüber verlieren. Ich glaube, das ist schon viel zu viel, ja, dafür, dass wir eigentlich gar nicht drüber reden wollten, sondern lasst uns in die Ferne blicken. Ja, Freitag in einer Woche geht's nach Hannover, Hannover 96, ja. Und da wollen wir gerne mal den Ausblick wagen. So, Fahr, willst du mal beginnen? Deine letzte Erinnerung vielleicht zu Hannover, gibt's da noch eine?
Da gibt's tatsächlich eine, das war dieses entscheidende, der letzte Spieltag irgendwie, wo es, glaube ich, noch um die Champions League ging.
Oh.
Und wir ein
Khalid wird das gleich nochmal alles mit Datum, Uhrzeit, Zuschauerzahl, Anzahl, gelbe Karte, rote Karte, Torschüsse etc. ergänzen können. Aber weiß ich auch nicht mehr. Ich kann mir sowas nicht merken, aber an das Spiel kann ich mich erinnern. Und wir hätten einen Unentschieden gebraucht. Nee, wir hätten einen Sieg gebraucht, glaube ich, um sicher in der Champions League für die nächste Saison dann starten können zu dürfen. Und was hat uns die Hertha geboten? Ich glaube, ein ganz mieses 0-0 oder so. War das am Ende des Tages?
Exakt.
Exakt, ja. Ne? Ja, habe ich ja, das. Sowas merke ich mir dann. Also ganz miese Nummer. Wir saßen alle da und dachten, what the fuck, wir müssen doch nur Hannover schlagen. Also wir waren ja zum damaligen Zeitpunkt, haben wir auch eine tolle Saison gespielt. Das darf man nicht vergessen. Letzter Spieltag, ausverkauft, geiles Wetter. Wir saßen am letzten Fleck des Stadions, glaube ich, irgendwo haben wir uns noch reingequetscht und dann kriegen wir da so eine Nullnummer. Das ist meine letzte Erinnerung an Hannover.
Schön. Und was nimmst du jetzt davon mit? Also ich meine, da ist ja nur wirklich eine, ja, also es sind ganz schön viele ICEs an der Strecke vorbeigefahren. Ja?
Da sind auch schon richtig viele ausgefallen in der Zeit mittlerweile wieder.
Noch viel häufiger wahrscheinlich.
Noch viel häufiger als die gefahren sind.
Deswegen, ja. Deine Prognose sieht jetzt ja alles neu gemischt aus. Ja?
Klar, hat also damit überhaupt nichts zu tun, aber du hast mich nach meiner letzten Erinnerung gefragt und das war tatsächlich die letzte. Ja, jetzt, also Hannover hat 0-0 gegen St. Pauli gespielt, sind ganz gut drauf, sind im oberen Tabellendrittel zu finden. Ich weiß jetzt gar nicht genau.
Vierter,
22 Punkte. Also wie gesagt, punktetechnisch habe ich ja schon gesagt, ist das alles überschaubar. Aber Hannover ist gerade nicht so schlecht drauf. Wir spielen auswärts. Das wird kein Selbstläufer, kein Spiel wird ein Selbstläufer. Die Erkenntnis habe ich mittlerweile gewonnen, ja, dass man da mit Vorsicht rangehen muss an diese Hertha-Tipps. Bin jetzt auch immer noch so ein bisschen deprimiert von der Karlsruhe-Nummer und auch von der Rostock-Nummer, aber von der Karlsruhe-Nummer noch mehr deprimiert. Deswegen hält sich meine Euphorie und mein Optimismus gerade tatsächlich ein bisschen in Grenzen. Und wenn du dann auch noch sagst, dass wir eventuell noch Verletzungsprobleme vielleicht kriegen könnten, wobei da kommt uns jetzt die Länderspielpause vielleicht entgegen, dass man bis dahin wieder alle fit auf dem Platz hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das schwierig wird. Hannover dreht ja jetzt auch nicht die ganze Zeit den Finger in der Nase. Die werden sich ja auch vorbereiten. Und meine Erkenntnis auch ist auch in den letzten Spielen, dass sich die Gegner scheinbar gut auf die Hertha einstellen können. Das, was ich so gesehen habe. Von daher glaube ich, dass es ein 1-1 wird. Mehr ist da nicht zu holen.
Jetzt wird auch langsam bei dir die Realität deutlich. Ja, ja. Ja. So, bei Flo erwarte ich ja schon gar keine Siegtipps mehr. Dardai hat ausgegeben erneut seinen Traum zu Weihnachten Platz 3. Dafür muss dann auch mal wieder gewonnen werden. Wird es denn in Hannover passieren?
Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir verlieren. Ich habe die Erkenntnisse nicht gesehen aus dem, was er so gesagt hat. Ne? Also ich habe nicht den Eindruck, dass er irgendwie was verändern wird. Ich tippe niemals gegen die Hertha, das sage ich gleich. Also mein Tipp wird anders ausfallen, aber ich befürchte, dass wir verlieren werden, weil Hannover uns genauso ausrechnen wird. Die sind jetzt schon ein bisschen länger in der zweiten Liga, die sind schon ein bisschen eingespielter und haben auch gute Mannschaften geschlagen wie Magdeburg, ja, haben zwar gegen Schalke verloren, aber immerhin 2 Tore geschossen. Das sind so Nummern, die stimmen mich nicht positiv. Und mit diesem wankelmütigen Fußball, den wir da so zeigen, wo wir phasenweise gut sind, aber eben doch dieses Eindimensionale zeigen, alles so ein bisschen auf Schultern von einzelnen Spielern ablasten und dann mit diesen Ketten an Fehlern und dieser mutlosen Spielweise im eigenen Stadion. Ich fand auch teilweise die Körpersprache nicht gerade berauschend gegen Karlsruhe. Wie soll da der Bock umgestoßen werden? Mein Tipp ist nicht relevant, mein Gefühl ist nicht gut. Ja, deswegen, ich sag, wir ergaunern uns 0-0 mit einer Tendenz zu einer Niederlage.
Danke dafür. Khalid musste uns jetzt aus dem Loch rausholen. Ja,
oh mein Gott, das ist aber auch eine Herkulesaufgabe.
Ja, also Hannover aktuell auf Platz 4 übrigens. Ja, nur 2 der letzten 5 Spiele verloren, unter anderem auf Schalke. Das war einer der dankbaren Punktelieferanten scheinbar. Ja, hol uns doch mal raus aus dem Loch.
Wenn es einer kann, dann du.
Genau, was könnte passieren oder was müsste passieren?
Also ich überlege auch gerade und suche händeringend nach einer Argumentation, die uns den Sieg bringen könnte. Es fällt mir echt schwer, weil ich kenne Paul Dardai. Er ist ja nicht zum ersten Mal bei uns Trainer. Und das Problem ist halt, dass genau das, was Flo ja angesprochen hat, Veränderungen ihm sehr, sehr schwer fallen. Deswegen habe ich halt die Befürchtung, dass halt Leute wie Niederlechner, der hat jetzt auf dem Statistikbogen ein Tor. Das bedeutet, der spielt jetzt erstmal die nächsten 4 Spiele, egal wie sinnvoll das ist. Der ist halt jetzt einfach gesetzt. Und wenn das der Fall ist, also wenn wir jetzt mit derselben Aufstellung wie gegen Karlsruhe und gegen Rostock, die ja relativ ähnlich war, da auftreten, dann tut es mir leid, Leute, dann kann ich da auch jetzt nichts Positives mehr sagen. Na, sollten toll. Wir aber jetzt endlich mal die Länderspielpause nutzen, um auch mal taktisch ein bisschen was einzustudieren, nämlich auch mal ein bisschen was durch die Mitte, vielleicht auch mal mit einem Scherhand auf der 10 oder als zweiter Stürmer, der ist ja wesentlich flexibler. Natürlich gibst du dadurch so ein bisschen defensive Anlauf-Pressing-Stabilität auf, aber hey, man kann ja auch dem Jungen sagen, Leute, Junge, lauf um dein Leben, ich will, dass du anläufst und wenn du länger als 10 Sekunden stehst, dann wechsle ich dich wieder aus. Also der ist ja jung, der will sich ja zeigen, den kann man ja auch motivieren, aber vom Potenzial her und von der Spielweise her würde ich mir halt wünschen, dass wir ein bisschen mutiger sind und halt die Zentrale ein bisschen besser besetzen. Wenn das der Fall ist, dann könnte ich mir vorstellen, dann kann man auch gegen Hannover gewinnen. Also das ist jetzt kein irgendwie FC Bayern der zweiten Liga. Also wir haben jetzt auch schon gute Spiele der Hertha gesehen. Von daher tippe ich aber dennoch, ja doch, ich tippe jetzt einfach mal ein 2-1 für Hertha, weil sonst ja keiner auf Hertha tippt. Aber Stand jetzt fällt es mir auch schwer, daran zu glauben, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Also es ist eigentlich nur ein Tipp ins Blaue.
Naja, wenn Dardai das machen würde, was ich sage, dann würde das auch so kommen. Also ganz klar.
Ganz klar.
Wir brauchen personelle Veränderungen in der Gut. Zentrale.
Ist notiert. Also ein Fan von Scherhand bin ich sowieso. Also den finde ich, sollte man viel öfter mal reinwerfen, um da so ein bisschen mal für Action und Abwechslung zu sorgen und so ein bisschen so Unberechenbarkeit. Auch wenn er natürlich noch jung ist und da so ein bisschen seine Erfahrung noch sammelt, aber bisher hat er ja auch ganz coole Momente gehabt. So, also dann muss ich jetzt den Karren hier, den Gute-Laune-Karren aus dem Dreck ziehen. Pass mal auf, also wir haben mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nationalspieler wieder. Ja, die sind alle unterwegs, werden dann mit ihren anderen Homies da abhängen, die sagen denen, sag mal, was ist denn da los, zweite Liga, euer Ernst, kriegt ihr das mal auf die Reihe und so, ne? Und so ein Tabakovic, also ich glaube, wenn der, wenn dem mal an die Ehre gepackt wird, so, ne, dann kommt der zurück mit einer Brust und sagt, ey Leute, es geht so nicht weiter. Ja, dann gibt's diesen Rese. Klar, der macht ständig irgendwelche Fotoshootings in Berlin mit seiner Freundin, das ist ja eine Seite, aber wenn der auf dem Platz steht, Alter, zeigt dir, was eine Hake ist. Und hat eben dieses Machtwort mal gesprochen, fand ich super sympathisch, dass er das gemacht hat einfach, von dem man jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. So, ja. Und ich würde behaupten, auch in der Mannschaft hat er auf jeden Fall Gewicht, weil er einfach liefert ohne Ende. Da wächst trotzdem Unmut und der könnte eben im Bauch zu positiver Energie werden. Und genau das sehe ich kommen, Leute, Hannover. Wirklich. Wer soll da auf der Tribüne sitzen? Oliver Pocher oder was? Und dann, toll. Also da werden ja wohl mindestens 2 Tore für uns rausspringen. Und ich schließe mich Khalid an, mit einem 2-1 werden wir da schön nach Hause fahren.
Das ist ja so eine Argumentationskette, die man gar nicht durchbrechen kann.
allein für das Gesicht von Oliver Pocher würde ich hinfahren, wisst ihr? Also, ihr Lieben, wir verabschieden uns an dieser Stelle dann und hören uns in, naja, knapp anderthalb Wochen dann erst wieder, weil es ist, ne, Fahr.
Ich spreche es nicht aus.
Nein, dein Lieblingsthema lassen wir jetzt mal einfach beiseite und genießen einfach mal ein freies Wochenende ohne Stress. Ja, es ist ja auch immer Stress irgendwie innerlich und freuen uns auf das nächste Spiel und auf euch natürlich auch. Bis dahin, hau he, euer Jürgen. Gute Nacht.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Khalid und Fahr.